Liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zur letzten Folge im Jahr 2024 hier in meiner Show Deine beste Investition, der Patrick Greiner Podcast. Heute mal mit einem klassischen Real Talk rund um das Thema Magdeburg, das Attentat auf den Weihnachtsmarkt vom 19.12. Hierzu möchte ich gerne mal ein paar Updates in meiner Show präsentieren. Ich wollte das Thema eigentlich schon früher bringen, nur jetzt im letzten Weihnachtspodcast war das sicherlich nicht angebracht. Dennoch war es mir wichtig, heute mit euch mal offen darüber zu sprechen, was ist da eigentlich genau passiert, wie sind die aktuellen Ermittlungsergebnisse und inwiefern hat auch hier mal wieder Staat und Regierung versagt? Fragezeichen. Das ist mein heutiges Thema und ich schlage vor, wir starten direkt jetzt nach dem Intro.
3, 2, 1, go! You're tuned in to Patrick Greiner's podcast show. Your best investment. Get the most powerful advices for your personal success, your money and your future investments. Follow Patrick on his Facebook fan page and ask him all your personal questions. He will give you valuable recommendations answered live right in the show from his networking partners, which are some of the most successful entrepreneurs, speakers, coaches, and business personalities in Europe. So get ready for your personal and financial breakthrough and enjoy this upcoming show.
Der Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg am 19.12. diesen Jahres war weltweit in der Presse. Unter anderem ist der mutmaßliche Täter Taleb al-Abdulmohsen mit einem BMW X3 in die Menschenmenge bei dem Weihnachtsmarkt gefahren und hat dort 5 Menschen getötet. Und das jüngste Opfer war gerade mal 9 Jahre alt. Hierzu hat übrigens die Mutter dieses kleinen Jungens, sein Name ist André, auf Social Media nochmal ein Posting geteilt mit der Überschrift "Lasst meinen kleinen Teddybären noch einmal um die Welt gehen." Und man mag sich natürlich gar nicht ausdenken, was die Familie gerade besonders jetzt in dieser Jahreszeit und nach diesem schrecklichen Vorfall durchmachen muss. In diesem Sinne natürlich auch mein herzliches Beileid an die Opfer von diesem unfassbaren Attentat und diesem Mordanschlag. Und ich möchte mit dir heute darüber sprechen, was ist eigentlich in Deutschland los, insbesondere mit dem gesamten Sicherheitskonzept, bei dem man fast schon sagen muss, dass diese rot-grüne politische Ideologie auch in diesem Bereich extremst versagt, denn es ist nicht das erste Mal, dass aufgrund von massiven Sicherheitslücken und Behördenversagen Menschenleben dafür geopfert werden. Fakt ist nun mal, und ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, Dezember 2024, Deutschland ist mittlerweile zu einem Land geworden, in dem die eigenen Bürger Angst haben müssen, seinen kulturellen und religiösen Gebräuche, wie zum Beispiel eben dieser Weihnachtsmarkt, dass man das nicht mehr ausleben kann, weil eben Staat und Politik nicht in der Lage sind, ihr eigenes Volk aufgrund einer völlig absurden Einwanderungspolitik zu schützen. Übrigens, diese Einwanderungspolitik wurde ursprünglich inszeniert und umgesetzt von Angela Merkel. 16 Jahre Bundeskanzlerin von Deutschland und sie hat übrigens vor kurzem erst ihr eigenes Buch, ihre eigene Biografie veröffentlicht mit dem Titel Freiheit. Und das ist jetzt keine Satire. Das Buch und der Titel heißen wirklich so. Und alleine das muss man sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen, dass es immer noch Politiker gibt, die einfach nicht verstanden haben, was die wirklichen Probleme ihrer Politik tatsächlich sind und inwiefern sie die eigenen Bürger dementsprechend benachteiligen. Wie verblendet Deutschlands Politiker auch in einer solch ernsthaften Situation immer noch öffentlich agieren, zeigt unter anderem die Innenministerin Nancy Faeser auf Twitter, Klammer X, die Social-Media-Plattform. Dort hat sie vor kurzem einen Beitrag gepostet und anstatt ihr Mitgefühl an die Opfer mitzuteilen, warnt sie die AfD vor der Instrumentalisierung dieses Vorfalls. Denn laut GEZ-Medien soll es sich ja bei dem saudi-arabischen Staatsbürger um einen AfD-Sympathisanten gehandelt haben, der natürlich rechts war und darüber hinaus auch noch sich islamkritisch geäußert hat. Das Spannende übrigens zum Thema Medien ist, wie die Medien tatsächlich mit diesem Vorfall umgehen. Denn hier steht auf der Headline zahlreicher Wirtschaftszeitungen, sowohl in klassischer Papierform als auch in Online-Portalen, immer wieder, als würde man sich absprechen, Auto fährt in Weihnachtsmarkt. Das ist so im Großen und Ganzen der Tenor der Medien gewesen. Und auch das ist, um es an der Stelle mal zu sagen, völlige Verharmlosung der tatsächlichen Situation und absoluter medialer Bullshit. Fakt ist, es war ein Terroranschlag. Und ein Terroranschlag zeichnet sich darauf aus, dass es eine gezielte Mordabsicht war. Wenn du dir die Bilder anschaust, die mittlerweile im Internet kursieren, dann siehst du, wie dieser Typ mit seinem BMW in diese Menschenmenge reinfährt, mit einer extrem hohen Geschwindigkeit und Menschen tatsächlich durch die Luft fliegen. Und wenn du dir genau solche Presseartikel mal anschaust und dir klar wird, wie eng in gewisser Absprache diese dann auch mit der Politik ihre Headlines und ihre Artikel verfassen, dann ist doch völlig klar, warum jeder normal denkende Mensch mittlerweile immer wieder auch das Wort benutzt, Lügenpresse, weil etwas anderes ist es nun mal nicht. Es wird ganz gezielt von der Wahrheit abgelenkt, ja, um dementsprechend eine extrem heftige Situation zu verharmlosen. Gehen wir mal an dieser Stelle mehr auf den Täter ein. Also, bisher ist bekannt, er ist saudi-arabischer Staatsbürger. Sein Name ist Taleb al-Abdulmohsen und er hat unter anderem auf seinem eigenen Twitter-Account zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 48.000 Follower. Und damit du dir das ein bisschen besser vorstellen kannst, auf seinem Profilbild im Hintergrund sieht man eine vollautomatische Schusswaffe. Die Bezeichnung dafür ist eine sogenannte AR-15, ein halbautomatisches Gewehr, das sich durch seine Vielseitigkeit, Modularität und Präzision auszeichnet. Also genau das nimmt er, wie gesagt, als Titelbild im Hintergrund seines Twitter-Accounts und dann hat er so eine Art Begrüßungstext auf Twitter in Klammer X dementsprechend veröffentlicht und dort steht wortwörtlich: Saudische Militäropposition. Deutschland jagt saudische Asylbewerberinnen innerhalb und außerhalb Deutschlands, um ihr Leben zu zerstören. Deutschland will Europa islamisieren. Das ist also sozusagen sein Begrüßungstext, was einem direkt ins Auge fällt, wenn man seinen Twitter-Account besucht. Überwiegend in Englisch und die Tweets, die er absetzt, sind in Arabisch. Dennoch wurden sie hier und da natürlich übersetzt und man kann einfach relativ leicht mitlesen, was der dort alles so gepostet hat. Um dir hier mal einen kleinen Einblick zu geben, auf welch spannenden Ideen und Fantasien dieser Herr gekommen ist, lese ich jetzt einfach mal vor, übersetzt aus dem Arabischen, nur ein einziges Beispiel, damit du einen besseren Eindruck hast. Und zwar gepostet am 13.08.2024. Erstens, ich versichere Ihnen, Wenn Deutschland Krieg will, werden wir ihn haben. Wenn Deutschland uns töten will, werden wir sie abschlachten, sterben oder voller Stolz ins Gefängnis gehen. Weil wir alle friedlichen Mittel ausgeschöpft haben, sind uns nur noch mehr Verbrechen seitens der Polizei, des Staatsschutzes, der Staatsanwaltschaft, der Justiz und des Bundesinnenministeriums begegnet. Frieden nützt ihnen nichts. Um das jetzt an dieser Stelle mal klar zu machen: Wir leben in Deutschland in einer Zeit, bei der man dir als Rentner morgens von der Polizei die Tür eintritt, weil du auf Social Media Robert Habeck als Schwachkopf bezeichnet hast. Gleichzeitig kannst du allerdings auf anderen Social Media Plattformen dich öffentlich dazu äußern, ein paar deutsche Staatsbürger abzuschlachten. Und dieser Post, den ich vorgelesen habe, war nicht der einzige. Es gibt noch mehrere. Unter anderem gab es auch solche spannenden Umfragen, wie zum Beispiel: Würdet ihr mich dafür verurteilen, wenn ich so circa 20 deutsche Staatsbürger töten würde? Das ist jetzt kein Scherz. All diese Dinge sind immer noch öffentlich einsehbar auf seinem Twitter X-Account. Du musst nur die jeweiligen Postings vom Arabischen ins Deutsche übersetzen und dann kannst du das alles eins zu eins genauso nachlesen. Aber kommen wir zurück zum Täter. Und hierbei kommen immer mehr Meldungen an die Presse, bei dem diese Person schon längst hätte nach Saudi-Arabien ausgeliefert werden sollen. Das heißt, er war Straftäter und er war Flüchtling und ist dementsprechend nach Deutschland eingereist. Das bedeutet, Deutschland liegt schon sehr, sehr lange ein sogenannter Auslieferungsantrag aus Saudi-Arabien vor. Dieser Antrag wurde jedoch abgelehnt mit dem Hinweis auf Menschenrechtsbedenken. Um das nochmal zu konkretisieren: Diese Person erhielt wohl Asyl und dementsprechend auch Unterstützungsgelder, obwohl er ein gesuchter Straftäter aus Saudi-Arabien ist. Noch dazu kommt jetzt an die Presse, dass er wohl als Arzt tätig gewesen ist und es sehr wahrscheinlich danach aussieht, dass er niemals offiziell als Arzt hätte arbeiten dürfen. Das bedeutet konkret: Stand aktuell sieht es wohl so aus, dass der sogenannte Amok-Arzt nicht wirklich ein ausgebildeter Mediziner ist. Und hierzu gibt es mittlerweile verschiedene Interviews, bei dem Arbeitskollegen ganz offen darüber sprechen, dass er nicht einmal eine Spritze setzen konnte oder immer wieder auch falsche Diagnosen gestellt hat oder auch Patienten falsche Medikamente verabreicht hat, sodass man ihn irgendwann dementsprechend auch als Arzt immer mehr aus der klassischen Patientenbehandlung abgezogen hat. Und auch hier frage ich mich persönlich: Wenn sich jemand als Arzt ausgibt und man enorme Defizite in seinen fachlichen Bereichen feststellt, warum kommt niemand auf die Idee, hier mal ein bisschen genauer hinzuschauen? Auch hier ist eben absolut nichts passiert und dementsprechend gab es wohl auch Strafanzeigen von Patienten, die sich durch den Arzt falsch behandelt fühlten und dementsprechend auch das Ganze an die Behörden gemeldet haben. Aber auch hier ist absolut nichts passiert. Du siehst also, allein an diesen beiden Beispielen hätte man ein solches Attentat durchaus verhindern können. Aber nein, aus welchem Grund auch immer, funktioniert das Ganze nicht so, wie man das sich als normal denkender Bürger in Bezug auf Politiker, deren Aufgabe es ja ist, ihr eigenes Volk zu schützen, wünscht und dementsprechend das ja auch zu erwarten ist. Denn andere Länder machen es ja auch und in gewissen Bereichen sogar viel, viel straighter, als wir das aus Deutschland kennen. Übrigens gab es vor kurzem genau zu diesem Thema eine super spannende Instagram-Story von Dirk Kräuter, der einfach mal offenlegt, wie andere Länder mit straffälligen Bürgern entsprechend umgehen und wie die solche Themen lösen. Hören wir hierzu gerne mal ganz kurz rein.
Diese Story könnte den Hashtag Magdeburg tragen. Tut sie aber nicht. Ich war heute Morgen beim Friseur. Mein Friseur kommt aus Pakistan und war jetzt gerade 4 Wochen zu Hause Urlaub machen in Pakistan. Und er ist verheiratet seit einem Jahr. Und ich habe gesagt, warum hast du deine Frau nicht mitgebracht? Nein, sie bekommt gerade kein Visum. Warum nicht? Ja, es gibt kein Visum für Pakistanis gerade. Oh, warum nicht? Und dann hat er mir folgende Geschichte erzählt. Und die Geschichte ist ein Augenöffner, wie andere Länder mit Herausforderungen umgehen. Ein sehr reicher Pakistani, ein Unternehmer, wollte in die Emirate reisen, nach Dubai reisen, um Silvester hier zu verbringen. Und er hat kein Visum bekommen. Die Behörden haben es abgelehnt, ihm ein Visum zu geben. Dann hat er Ansprechpartner in der pakistanischen Regierung und hat gesagt, was soll das? Daraufhin ist der pakistanische Botschafter nach Dubai gereist und hat mit den Behörden hier gesprochen. Und die Behörden haben gesagt, wir haben über 5.000, genau 5.200 Pakistanis, die sich hier nicht benehmen. Schlägereien, Kriminalität, Drogen und so weiter. Und deswegen gibt es jetzt keine Visas mehr für Pakistanis. Und daraufhin hat der Botschafter gesagt, okay, gib mir die Liste dieser 5.200 Personen, gib mir die Namensliste und ich werde alle Pässe canceln. Diese Leute werden nirgendwo mehr hinreisen. Die bleiben alle schön im Land. Der geht hin und sagt, ich cancel einfach alle Pässe. Die Pässe haben keine Gültigkeit mehr. So löst man das Problem.
Du siehst also an einem solchen Beispiel, das, was in Deutschland gerade passiert, mit illegalen Einwanderern und Straftätern, die man einfach nicht abschiebt, aus welchen Gründen auch immer, ist hausgemacht. Aus meiner Sicht ist es eine Situation, die man nicht effektiv bekämpfen will. Warum auch immer das geschieht, aber für mich persönlich ist das, was in den letzten Jahren immer und immer wieder passiert und dieses Staatsversagen, was wir da dementsprechend mehr oder weniger mit Menschenleben bezahlen müssen, da steckt irgendwie mehr dahinter. Denn aus meiner Sicht gibt es keine plausible Erklärung, warum man eben diese Sicherheitsrisiken nicht ganz strikt und konkret angeht, mit der Prämisse eben, das eigene Volk zu schützen und nur Menschen in das Land zu lassen, die sich an Recht, Gesetze und Ordnung halten. Und hierzu hat sich übrigens vor kurzem, genau zu diesem Vorfall in Magdeburg, hat sich unter anderem auch Saudi-Arabien und die Vereinten Arabischen Emirate geäußert, nämlich um das Thema islamische Kultur, islamische Religion und islamische Staatsbürger. Und hierzu gibt es unter anderem eben auch ein sehr, sehr spannendes Interview aus dem Jahr 2017, bei dem der damalige, ehemalige Außenminister der Vereinten Arabischen Emirate bei einer öffentlichen Sitzung auf konkret genau diese Themen eingeht und Europa davor warnt, mit dieser Politik, die sie ja heute noch fahren, dementsprechend voranzuschreiten. Hören wir hierzu gerne mal ganz kurz rein.
Oh, and to handle responsibility. And let me say this in English, so you can understand what I'm saying.
I have translation.
No, I know you have translation, but I just want to make sure you get it right. There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of lack of decision-making, trying to be politically correct, or assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. And I'm sorry, but that's pure ignorance.
An dieser Stelle übrigens möchte ich auch mal etwas Wichtiges loswerden, und zwar aus persönlicher Sichtweise. Die meisten von euch wissen ja, dass ich seit mittlerweile mehr als 3,5 Jahren von Deutschland in die Arabischen Emirate ausgewandert bin. Und natürlich ist es hier ein islamisches Land. Ich, der ursprünglich als Christ aufgewachsen ist, genau genommen bin ich römisch-katholisch, habe hier bei meiner Auswanderung extrem viel Kritik aus meinem persönlichen Umfeld erfahren. Weil man einfach bestimmte Vorurteile hat, weil es ein islamisches Land ist, in Bezug auf das Thema Menschenrechte, Frauenrechte, Diktatur, all diese ganzen Themen. So, heute, 3,5 Jahre später, kann ich dir sagen, ich lebe mit meiner Familie in einem der sichersten, saubersten und technologisch fortgeschrittensten Länder der Welt. Der Lebensstandard hier ist so extrem hoch, dass es wirklich schwierig ist, wenn du irgendwo in andere Länder reist, dass du hier nichts vermisst. Zudem leben hier in den Emiraten 200 Nationen mit unterschiedlichen Religionen. Also wir haben natürlich hier den Islam, wir haben Christen, wir haben Hindus, wir haben den Buddhismus, wir haben die Juden. Alle leben gemeinsam miteinander. Jeder respektiert jeden. Warum klappt das hier und nicht in Europa? Und das ist meine persönliche Meinung. Dafür gibt es nämlich zwei einfache Regeln. Die erste Regel lautet, es gibt nur drei Möglichkeiten, wie du hier als Ausländer Fuß fassen kannst. Und zwar erstens als Angestellter mit einem Angestelltenvisum, als Unternehmer mit einer Business-Lizenz und einem entsprechenden Visum oder drittens als Investor mit einem Investorenvisum. Anders kommst du hier nicht rein. Der zweite Grund ist, es gibt hier klare Gesetze. Und zwar allgemein übliche Gesetze, wie natürlich auch respektvoller Umgang, Toleranz, keine Gewalt, keine Bedrohung, keine Lügen. Kurzum, wer sich hier nicht an die Gesetze und die Regeln des Landes hält, der wird ausgewiesen. Er bekommt einen sogenannten Travel Ban. Und dieser wird dafür sorgen, dass du mal unabhängig dessen, dass du ausgewiesen wirst, auch nie wieder einreisen darfst. Und nur so funktioniert das. Wenn aber Staat und Politik nicht dafür sorgen, dass Menschen, die in ein Land einreisen, sich an klare Gesetze und Regeln zu halten haben, weil sie ansonsten dementsprechend des Landes verwiesen werden oder eben auch natürlich die Straftat im Gefängnis absitzen müssen. Wo soll dann denn der Respekt für die Werte, die Kultur und die gesetzlichen Vorgaben des jeweiligen Landes herkommen, wenn die eigene Politik eher die eigenen Bürger und Steuerzahler mehr bestraft als Zuwanderer, die sich eben nicht an unsere Gesetze halten. Stattdessen hast du allerdings auch einen Robert Habeck, der seit dem 8.12.2001 Wirtschaftsminister ist und bis zum heutigen Tag etwa 804 Strafanzeigen gegen eigene deutsche Bürger gestellt hat, weil man ihn auf Social Media seiner Meinung nach beleidigt hat. Das bedeutet, innerhalb dieser dreijährigen Amtszeit hat er im Schnitt alle 1,37 Tage eine Anzeige gegen das eigene Volk rausgegeben. Und diese Person will jetzt tatsächlich Bundeskanzler werden. Übrigens für alle die, die tatsächlich glauben, dass durch die Neuwahlen im Februar sich wirklich etwas verändern soll. Hierzu gibt es einen ziemlich spannenden Beitrag von einem Satiriker, der das Thema Politiker bzw. Parteien mal exakt genau auf den Punkt gebracht hat. Hören wir hierzu gern mal ganz kurz rein.
Sagen Sie mir einen einzigen Bereich, wo diese fünf Parteien, CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne, in den letzten 30 Jahren für den Großteil der Bevölkerung irgendwas verbessert haben. So, mit der Rente anfangen? Nee, lieber nicht, da fangen wir an zu weinen. Bildungspolitik lassen wir auch weg, ne? Da ist auch... Nee, nicht wirklich. Aber was ist mit dem Gesundheitswesen? Da haben wir eine Reform nach der anderen gehabt, ne? Gesundheitswesen, oh, Jahrhundertreformen haben sich da gestapelt. Wo ist es eigentlich besser geworden? Im Krankenhaus, in den Praxen, für die Ärzte, für die Patienten? Es ist das Personal besser geworden. Ist es im Pflegeheim besser geworden, im Altersheim? Wo ist es besser geworden? Helfen Sie doch mal, Sie wählen die doch immer wieder. Was ist mit den Arbeitslosenzahlen? Haben wir mehr oder weniger Arbeitslose als vor 30 Jahren durch die Politik von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen? Haben wir mehr oder weniger Staatsschulden als vor 30 Jahren durch die seriöse Haushaltspolitik von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen? Was mit der Steuergerechtigkeit? Wie oft haben die schon versprochen, das Steuersystem gerechter zu machen und transparenter? Ich kann es kaum noch erkennen. Es kann sich nichts ändern, meine Damen und Herren. Die haben sich diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem verschworen.
Fazit aus der heutigen Podcast-Folge, und das ist meine persönliche Meinung, die ich gerne an dieser Stelle mit dir teilen möchte. Deutschland ist leider zu einem Land geworden, bei dem es keine Sicherheit für die eigene Bevölkerung mehr gibt, bei dem es keine soziale Gerechtigkeit mehr gibt, keine Meinungsfreiheit mehr, keine echte Demokratie mehr, kaum noch Lebensqualität, keine Infrastruktur, keine Wirtschaftsmacht. Ja, Deutschland ist auf dem letzten Platz in Europa. Keine Kontrolle mehr über die explosionsartige Kostensteigerung von Gas und Strom. Unter anderem, weil Deutschland halt die geniale Idee hat, dass sämtliche Atomkraftwerke abgeschaltet werden und man die Pipeline zu Russland einfach mal hat sprengen lassen. Bis heute fehlt ja auch hier jegliche Aufklärung. Zudem gibt es kaum noch behördliche, richterliche und politische Gerechtigkeit. Und an der Stelle muss ich sicherlich der ein oder andere fragen, insbesondere für die jüngere Generation, wo sind hier denn die Zukunftsperspektiven? Übrigens, mich persönlich macht das Ganze schon sehr, sehr traurig, denn theoretisch könnte es mir egal sein, ich lebe nicht mehr in Deutschland. Aber meine Familie, meine Eltern, mein Bruder, meine Freunde und so weiter, die sind alle noch vor Ort und natürlich bekomme ich mit, wie die ganzen Themen, die immer wieder auch medial und politisch auftauchen, wie das natürlich auch meine Familie beschäftigt und sicherlich auch deine. Und das Ganze müsste eigentlich nicht sein. Man könnte es relativ einfach beheben. Und zwar, indem man genauso vorgeht, wie jeder von uns das zu Hause auch machen würde. Das bedeutet, wenn es bei dir an der Tür klingelt, dann lässt du ja auch nicht jeden Fremden einfach so rein, der sich dann bei dir ins Wohnzimmer setzt, an den Kühlschrank geht, an deine Geldbörse geht und sich einfach benimmt unter aller Sau. Wenn das passieren würde, was würdest du tun? Natürlich, du würdest ihn sofort rausschmeißen. Und diese ideologischen Wahnsinnsmechanismen, die da in Deutschland aufgefahren wurden, bei denen man die absolute Kontrolle der desaströsen Einwanderungspolitik bis heute nicht in den Griff bekommen hat, das ist etwas, dafür habe ich einfach absolut kein Verständnis. Was ist jetzt die Lösung? Die Lösung für jeden Einzelnen, und ich kann es an dieser Stelle immer wieder nur erwähnen, tue alles dafür, dass du irgendwann deine finanzielle Entscheidungsfreiheit jederzeit so wählen kannst, wie du es dir wünschst, sowohl für dich als auch für deine Familie. Ich kenne so viele Menschen, die schon längst aus Deutschland ausgewandert wären, wenn sie die finanziellen Möglichkeiten dazu hätten. Und deswegen sage ich immer, Geld ist in erster Linie Entscheidungsfreiheit. Gefällt es dir an einem Ort, in einem Land nicht mehr, gehst du einfach woanders hin und lebst dort in Ruhe und in Frieden. Und das sollte vielleicht eben unser aller Ziel sein, alles dafür zu tun, irgendwann an diesen Punkt zu kommen, dass du finanziell so abgesichert bist, dass du jederzeit entscheiden kannst, wo du leben willst und mit wem du leben möchtest. Fazit daraus: Früher war die eigene Immobilie das Statussymbol Nummer 1. Heute ist es sicherlich geografische Freiheit. Eine Sache kann ich dir zum Schluss hier nochmal auf den Weg geben. Im nächsten Jahr erwarten uns enorme Veränderungen im Kryptomarkt, was Auswirkungen auf den Aktienmarkt und die ETFs haben wird. Und natürlich werde ich dir sämtliche Informationen, die du brauchst, damit ab nächstem Jahr das wahrscheinlich finanziell erfolgreichste Jahr deines Lebens werden kann, wenn du clever investierst und wenn du auf die Dinge achtest, die ich dir immer wieder sehr gerne hier in meiner Podcast-Show oder auf YouTube oder in meinem Telegram-Channel an Informationen mitteile, dann kannst du dich wirklich auf das Jahr 2025 freuen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei der gesamten Podcast-Community für das Zuhören meiner Show im Jahr 2024. Ich wünsche jedem Einzelnen von euch ein tolles Silvester, feiert schön, startet gut ins neue Jahr und dann hören wir uns wieder in der allerersten Episode 2025. Ich freue mich drauf, lass es dir gut gehen, wir hören uns, mach's gut, ciao.
That's it for today, but tune in next time on Patrick Griner's podcast show. You want real powerful success and better investments to go straight through the roof? Then send your personal questions to his Fanbook fan page and get live on the show. Practical and tactical advices which can be applied immediately, all by yourself. Be curious on Patrick Griner's next upcoming show. Thank you for listening and enjoy your day.